dem Herrn, ja? Ich komme auch aus einer Gemeinde, wo verschiedene Nationen sind, wo Deutsche sind. Bei uns gibt es auch Deutsche. Natürlich Leute aus Afrika. Bei uns gibt es Sinti, die kennt ihr vielleicht gar nicht, aber ich habe mit einem Bruder geredet gerade eben, dessen Vater aus Chile kommt und er hat erzählt, in Chile ist das ganz normal, eine ganz normale Erscheinung, preist den Herrn. Ja, so darf ich jetzt zuallererst auch Grüße weitersagen von der Gemeinde in Würzburg. Eine wunderschöne Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde. Es ist ein Vorrecht, in der Gemeinde Jesu Christi zu sein. Und ich wünsche das euch auch, dass ihr immer eine Liebe habt zu der Gemeinde, eine Liebe zu den Geschwistern. Und ihr müsst immer eines wissen, wenn Nöte und Probleme sind, auch in der Gemeinde, dann hat es oft zu tun mit mir selber. Die Gemeinde ist wunderbar und ihr wisst es ja, sobald ich dazu komme, ist schon das erste Problem. Ja, den Rocco, den kenne ich schon lange. Ich glaube, der hat das erste Mal bei uns gepredigt 1992. Und 1993 haben wir festgestellt im Sommer, da bin ich Rocco und Caroline und ein paar kleinen Kindern von ihnen im Urlaub begegnet. Ja, und dadurch ist auch unsere Beziehung noch enger geworden und in der Folgezeit hat er öfters bei uns gepredigt und jetzt nach langer Zeit war das der Wunsch der Gemeinde, der ausdrückliche Wunsch der Gemeinde, dass er mal wieder in unserer Mitte ist und predigt. Eigentlich bin ich heute nur die Aushilfe. Normalerweise ein Mitältester von mir sollte hier predigen, er ist auch Zigeuner. Aber der hatte so ein Problem mit Husten, Schnupfen, Grippe und so weiter. Gut. Ja, dann lasst uns mal das Wort Gottes aufschlagen. Ja, vielleicht zu meiner Person noch was. Da bin ich auch gebeten worden, ein paar Worte zu sagen. Boah, ich bin jetzt 65 Jahre alt. Aber ich kann euch beruhigen, ich fühle mich wie 38 die meiste Zeit. Täuscht euch nicht. Ich bin verheiratet, habe eine wunderbare Frau, habe 6 Mädchen, boah, 2 Jungs, preist den Herrn. Das ist gut. Zum Glauben bin ich gekommen, ich war früher katholisch, war ein bisschen so kriminell unterwegs. Ich war in einem Internat und dieses Religiöse, das hat mich irgendwie nie befriedigt. Aber ich war immer auf der Suche. Ich war immer auf der Suche nach wie soll ich sagen, ich wusste, es wird in meinem Leben etwas Gewaltiges noch passieren. Seit Kindheit an wusste ich, in meinem Leben wird noch etwas Großes passieren. Und dann bin ich am 16. Januar 1982 zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Es war, natürlich weiß ich, dass Jesus mich gefunden hat, aber ich will es trotzdem mal von meiner Warte aus sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Das war eine Entscheidung, die ich niemals bereut habe. Never ever. Dann durfte ich heiraten 1985 und das war die zweitbeste Entscheidung meines Lebens. Zweitbeste. Also ich kann wirklich sagen, mit Jesus, das habe ich, mit Jesus gab es noch nie Probleme in meinem Leben. Er mit mir, jawohl, er hatte schon Probleme. Und natürlich, in einer Ehe kann es schon mal Probleme geben. Aber ich darf wirklich so sagen, mit Jesus, Niemals Probleme von meiner Seite aus. Und dafür bin ich überaus dankbar. Ich will heute mit euch, ja, und in Würzburg bin ich schon lange und mein Herz und alles in mir, wie soll ich sagen, wünscht, dass Menschen für Jesus Christus erreicht werden. Das ist mein erster Wunsch. Auch in diesen Zeiten jetzt, ich muss euch ehrlich sagen, vielleicht noch eine Sache zu der aktuellen Situation Corona, interessiert mich gar nicht. Ich kann euch auch sagen, der Wilhelm Bunz, der ist dieser Bibelraucher, der war letzte Woche bei uns in der Gemeinde, vorletzte Woche war er in der Gemeinde und hat gesagt, niemand stirbt an Corona, sondern dann, wenn der lebendige Gott den Daumen senkt, dann stirbt jemand. Ist doch klar. Und ich kann euch auch sagen, was mich aufregt teilweise, muss ich wirklich sagen, unter Christen, diese Diskussion über Corona. Weil die Bibel sagt ausdrücklich, wer das Herz voll ist, dessen Mund fließt über. Und wenn dein Herz von Corona voll ist, dann tust du mir leid. Und es ist wirklich, es muss so sein in unserem Leben, auch in dieser schweren Zeit, dass unser Herz voll ist von Jesus Christus. Und dass unser Herz überfließt von Jesus Christus. Also bei uns drüben, sage ich mal im Westen, da ist wirklich etwas gut in den Tagen. Und zwar, du tust dich sehr leicht mit den Menschen über Jesus zu reden. Hat sich wirklich etwas, ich würde sagen, es hat sich etwas verändert. Weiß es nicht, wie es hier ist. Rocco sagt, vielleicht nicht so. Aber bei uns drüben ist es sehr, sehr leicht, mit den Menschen über Jesus Christus zu reden. Und dafür bin ich überaus dankbar in dieser Zeit. Ich war vor einiger Zeit im Krankenhaus und neben mir, ich war extra so auf dritter Klasse, ja, auf, ich weiß gar nicht, ja, dritter Klasse sagt man da wahrscheinlich. Und dann war rechts von mir einer, links vor mir einer und vor mir dieser Drecksfernseher. Und dann habe ich so mit den Leuten geredet und dann kam das Mittagessen und die wollten alle anfangen zu essen. Dann sage ich, Leute, sind wir denn im Schweinestall? Wir sind doch Menschen, es gibt doch einen Schöpfer über uns, der uns die Nahrung gegeben hat und lasst uns doch jetzt wirklich dem Herrn danken. Oh ja, haben sie gesagt, früher haben wir bei uns auch gebetet. Und dann habe ich gebetet für die Nahrung, habe für sie gebetet und kann wirklich sagen, mit einem Mann bin ich heute noch in Kontakt. Mit einem gewissen Kurt Lehmann, wenn ihr an ihn denken wollt im Gebet. Und er hat mich nach 2-3 Wochen angerufen und hat gesagt, Toni, wie komme ich zu einer Bibel? Preist den Herrn. Und ich telefoniere regelmäßig mit ihm und dann vor einiger Zeit sagt er, Toni, du wirst nicht glauben, es wird dir gefallen. Ich sitze gerade am Computer und lese die Bibel. Es ist eine gute Zeit. Und du kannst, ich habe festgestellt, wenn du einkaufen bist, wenn du beim Einkaufen bist, dann kannst du wirklich auch in den Tagen mit den Menschen über Jesus Christus reden. Und dann kommen so Dinge vor, wo du denkst, die haben überhaupt keinen Kontakt, sagt mir so eine Russin, sagt mir, oh, sagt sie, das ist interessant, was sie mir erzählen, der Großvater meines Mannes, den haben die Kommunisten getötet, weil er an Jesus Christus geglaubt hat. Und schon hast du einen Anknüpfungspunkt, Jesus Christus. Preis den Herrn. Es ist eine gute Zeit, über Jesus zu reden. Und wir sind, glaub mir das, und ich bedauere das sehr in den Gemeinden, diese ganzen Diskussionen, wir sind nicht dazu da, um zu sagen, Corona ja oder nein oder ja, sondern unser Bekenntnis geht über Jesus Christus. Und lasst euch als Gemeinde dann nicht auseinandertreiben. Jesus ist der Mittelpunkt. Und wenn Jesus der Mittelpunkt eures Lebens ist, dann werdet ihr in Einheit zusammenstehen. Und wenn Jesus nicht der Mittelpunkt ist, sondern irgendwelche pandemischen Diskussionen, dann werdet ihr zwangsläufig auseinandergerissen. Das habe ich festgestellt. Also, lasst uns wirklich einen Fokus haben auf Jesus Christus. Ja, jetzt ist die Einleitung zu Ende. Johannes Kapitel 20. Ich lese jetzt einfach die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen bei dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, da beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich, und da steht jetzt drin wörtlich, leider macht es eigentlich nur die Elberfelder so nach, diese Übersetzung, und sie wandte sich zurück. Und sie sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinem Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Ja, ich möchte noch mal beten und dass der Herr Gnade schenkt auch für dieses Wort. Herr Jesus, ich will dir so danken, dass wir das Wort Gottes haben, dass es die ewige Wahrheit ist. Herr, wir wollen glauben, dass jedes Wort auch eingegeben ist durch den Geist Gottes. Wir wollen auch danken für dieses Zeugnis von Maria Magdalena. Aber wir wollen ganz besonders heute danken, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er lebendig ist, Herr. Herr, und dass wir mit ihm leben. Ich will dir danken, Herr Jesus Christus, dass du auch wiederkommen wirst mit Macht und mit Herrlichkeit. Dank dir, dass wir dessen sicher und dessen getrost sein dürfen. Herr, ich will dir so danken, auch heute Morgen, dass alle Verheißungen Gottes, dass sie sind, ja und Amen. So preise ich über allem jetzt deinen Namen und kann dich auch nur bitten, dass ich heute Morgen doch so rede, wie ich reden soll. Herr, und du bist es, der die Worte, Herr, in die Herzen hineinlegt, und Herr, möchtest erbeten, dass du, der lebendige Gott, wirksam bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Es ist ein gewaltiges Erlebnis, die Auferstehung Jesu Christi. Es ist, darf ich das so sagen, es ist die Sternstunde in der Menschheit. Sein Tod schon gewaltig, aber die Auferstehung ist für mich noch, das ist für mich noch eine Stufe da drüber, weil er lebt. Deswegen leben wir. Er lebt und preist den Herrn, mit ihm lebe ich. Und glaub mir, gerade mit zunehmendem Alter, also hier gibt es ja wenig Ältere, aber mit zunehmendem Alter, preist den Herrn, Bruder, mit zunehmendem Alter wird die Auferstehung immer herrlicher. Weil du weißt, der Tod hat keine Macht mehr. Du weißt, der Tod ist überwunden. Und daran haben wir Anteil. Er lebt und ich kann es nur wiederholen, mit ihm lebe ich. Preist den Herrn. Und das ist der Grund unserer Zuversicht, unserer Freude. Das ist der Grund allen Trostes. Die Auferstehung Jesu Christi. Übrigens, ganz nebenbei, die erste, die an das Grab gekommen ist, Maria Magdalena. Da waren auch zwei andere Frauen in ihrer Begleitung. Die andere Maria heißt es. Und eine gewisse Salome. Aber hier gefällt es dem Autor, dem Schreiber des Evangeliums, hier gefällt es, den Fokus zu richten auf eine Frau, Maria Magdalena. Wir wissen, einiges aus ihrem Leben nach dem Lukas-Evangelium hat Jesus Christus 7 Dämonen ausgetrieben. Wir wissen nicht, was die Ursache dafür war. Es wird wenig beschrieben. Aber sie war die Erste, die an das Grab gekommen ist. Und ich denke, wir sagen heute zu Recht, dem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Und ich hatte dieser Tage, hatten wir einen Mann bei uns, der sogenannte Bibelraucher, 14 Jahre Knast, ein Totschläger, eine Vita unvorstellbar. Und eines halte ich ihm zugute, er liebt Jesus. Wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Maria Magdalena wirklich den Herrn liebte. Wir sehen diese Liebe darin, sie suchte den Herrn und weil sie ihn nicht gefunden hat, sie weinte. Du kannst nur über jemand weinen, der abhanden gekommen ist und den du eben liebst. Und aber es zeichnet noch etwas aus, diese Frau, sie hatte einen Mut. Sie hatte wirklich einen Mut, ihr kennt ja die anderen Geschichten, die Türen, die waren verschlossen, die Jünger haben sich verborgen hinter verschlossener Tür. Die Emmaus-Jünger in Lukas Kapitel 24 oder 23, die haben sich aus dem Staub gemacht. Die haben die Flucht ergriffen. Aber von ihr, von Maria Magdalena heißt es ausdrücklich, sie stand bei dem Grab. Und lass mich das auch so sagen, eine wirklich mutige Frau. Eine mutige Frau. Und das ist so gut, das ist Frauenpower. Frauenpower, das ist wirkliche Frauenpower. Ja? Und da gibt es viele auch in der Bibel, zum Beispiel eine Deborah. Frauenpower. Ich habe mal die Geschichte von Marie Durand gelesen, eine Hugenottin, 38 Jahre im Kerker, im Tour de la Constance. Preist den Herrn für solche Frauen. Aber, und davon redet auch die ganze Ostergeschichte. Die Ostergeschichte hat natürlich Hoffnung, aber die Ostergeschichte, die zeigt uns auch zunächst eine Trauer. Die Trauer der Emmaus-Jünger, die Trauer der 11 Apostel, es waren nur noch 11. Die Hoffnungslosigkeit der Menschen und auch hier eine Hoffnungslosigkeit oder eine Trostlosigkeit im Leben der Maria Magdalena. Und lass mich es so sagen heute Morgen, wenn Jesus Christus abwesend ist, und Jesus Christus nicht in unserem Leben ist und nicht gegenwärtig ist, dann werden wir immer von Trauer und Hoffnungslosigkeit erfüllt sein. Und es kann dir passieren als Christ. Ich kenne das auch in meinem Leben. Jesus ist abhanden gekommen und der Blick auf Jesus, der ist uns nicht mehr gegeben und zwangsläufig, so wie hier in dieser Geschichte, keine Hoffnung, kein Trost, aber preist den Herrn doch. Und das zeichnet diese Frau aus, doch eine Sehnsucht, Jesus zu erleben. Wir sehen in ihrem Leben echte Liebe, habe ich schon gesagt. Du kannst nur über eine Sache traurig sein und weinen, wenn dem eine echte Liebe zugrunde liegt. Und in dieser Geschichte dann kommt Jesus. Das ist für mich so gewaltig. Trauer, Schmerz, Trostlosigkeit und da hinein kommt Jesus Christus. Das ist für mich herrlich, dass auch der Herr Jesus Christus eben sucht und findet natürlich was verloren ist, aber er sucht und findet auch das, was traurig ist und das, was hoffnungslos ist und das, was trostlos ist. Und hier in der Geschichte, das erste Wort, das Jesus Christus spricht, der auferstandene Herr, das erste Wort, das er spricht, müsst ihr euch mal vorstellen: Frau, warum weinst du? Das erste Wort, das Jesus Christus redet nach seiner Auferstehung, ist: Frau, warum weinst du? Und das zweite Wort, das Jesus Christus spricht: Wen suchst du? Menschlich gesprochen würden wir etwas ganz anderes erwarten. Menschlich gesprochen würden wir vielleicht erwarten, das erste Wort, das Jesus Christus spricht: Ich bin der Auferstandene. Ich bin das Leben. Ich lebe und mit mir wirst du leben. Nein, das erste Wort, das Jesus Christus nach seiner Auferstehung spricht: Frau, warum weinst du? Frau, wen suchst du? Und so nimmt Jesus Christus, und das ist für mich so eine herrliche Geschichte, Jesus nimmt Anteil an den Nöten der Menschen. Er nimmt Anteil an der Not, an der Trauer, die im Herzen der Maria Magdalena war. Wenn du heute Morgen traurig bist, wenn du Nöte hast, dann darfst du eines wissen: Jesus Christus schaut hinein in deine Not. Er kennt deine Not. Und deine Not, die kommt vor allen anderen Manifestationen. Deine Not ist einfach der Herr Jesus Christus, der geht eben nach. Er ist der gute Hirte und sogar nach seiner Auferstehung ist er der gute Hirte. Jesus, der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der gute Hirte, der dem nachgeht, der zerbrochenen Herzens ist. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und Spurgeon sagt zu dieser Geschichte, er legt diese Geschichte mal aus und er sagt: Wenn du in Nöten bist und wenn dir Jesus abhanden gekommen ist, dann suche Jesus Christus ernstlich. Und wenn du Jesus Christus ernstlich suchst, dann wird er von dir gefunden werden. Und ich kann das selber bezeugen aus meinem Leben, wo ich abgekommen bin. Und es gibt Zeiten, da bin ich wirklich vom Weg abgekommen. Und der gute Hirte, der geht nach und bringt uns zurück. Suche ihn. Suche ihn mit großem Ernst und er wird sich von dir finden lassen. Wilhelm Busch legt diese Geschichte auch mal aus und er bringt ein Beispiel, das fand ich so schön. Da hat ein indischer Straßenjunge, der kam in eine Missionsschule. Und er kam in diese Missionsschule mit der Frage: Wohnt hier Jesus? Dann fragt der Missionar ihn: Was willst denn du von ihm? Und dann sagt er: Ich lüge, ich stehle, ich tue Böses, aber ich fürchte mich vor der Hölle. Ein weiser Mann sagte, also hier Hautfarbe nach, ein weiser Mann sagte, dass Jesus vor der Hölle retten kann. Und dieser Junge, preist den Herrn, der hat sich bekehrt zu Jesus Christus. Wer Jesus sucht, den wird er finden. Aber in dieser Geschichte, zunächst mal, sie hat zwei Stufen, und zwar in Vers 14 heißt es, und als sie das gesagt hatte, da wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Ausdrücklich steht hier, sie wandte sich zurück. Irgendwie hat sie sich zurückgewandt. Wir wissen nicht, wohin sie sich gewandt hat, aber ich vermute hinein in das Alte. Und es gibt ja eine andere Geschichte bekanntlich, wo sie Menschen auch zurückgewandt haben, und zwar im gleichen Buch in Johannes Kapitel 21. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum an dem See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: So kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus, stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Hier in dieser Geschichte, Maria Magdalena wendet sich zurück. Die Jünger, die gehen zurück in das alte Leben. Petrus sagt: Oh, lass uns doch fischen gehen. Und alle anderen kommen mit. Ich weiß es nicht, gibt es in deinem Leben auch einen Moment, wo du dich zurückgewandt hast? Und wo Jesus Christus aus der Mitte deines Lebens gerückt ist? Ich kenne das. Vor einigen Monaten hat mich Gott wirklich an einer Sache überführt. Und zwar, ich habe angefangen, unwahrscheinlich viel im Internet Zeitungen zu lesen. Ich will ganz persönlich werden. Jetzt mag das für dich keine Sünde sein, aber für mich war es so ein Rückgang in das Alte hinein. Also www.spiegel.de, www.süddeutsche.de, www.fokus.de. Und das Alte hat mich wieder ergriffen. Jesus ist kleiner geworden und immer kleiner. Aber preis den Herrn, irgendwie plötzlich hat er mich von dieser Sünde überführt. Und ich durfte ihn anschauen. Ich konnte ihn sehen. Ich konnte den sehen, der alle Sünde vergibt. Maria Magdalena wendet sich in dieser Geschichte zurück. Die Jünger wenden sich zurück. Und wisst ihr, was passiert? Sie erkennen Jesus nicht mehr. Jesus steht vor ihnen, aber er ist nicht erkannt. Dann gibt sie, die Maria Magdalena, die gibt dann einem Menschen die Schuld. Sie sagt, oder sie denkt, es ist der Gärtner. Hast du den Herrn weggenommen? Das ist auch so ein Reflex in unserem Leben. Dann, wenn wir uns abwenden von Christus, dann sehen wir plötzlich die Schuld bei den Menschen. Dann sind die Ältesten schuld in der Gemeinde, dann sind, was weiß ich, wer alles schuld ist. Die Frau ist schuld. Ich kenne einen Zento, der hat zu mir mal gesagt: Toni, warum habe ich diese Frau geheiratet? Warum hat der Herr das zugelassen? Habe ich gesagt: Der Herr hat gar nichts zugelassen, du hast die Frau genommen. Und jetzt musst du sie aushalten. Die Menschen fangen an, wenn Jesus aus der Mitte rückt, ihres Daseins, ihrer Sicht, dann treten Menschen an die Stelle mit Schuld. Hier der Gärtner. Aber dann, und das ist für mich so großartig, dann kommt Jesus wiederum. Jesus spricht zu ihr und dann spricht er ein schönes Wort. Er nennt sie beim Namen, er sagt Maria. Und jetzt heißt ausdrücklich, sie wandte sich jetzt um. Also sie wandte sich hin zu Jesus Christus und spricht: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht, Jesus nennt sie beim Namen. Wir sind natürlich erinnert an die Stelle in Jesaja Kapitel 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesus nennt Maria Magdalena bei ihrem Namen Maria. Und dadurch erkennt sie den Herrn. Ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, in diesen Tagen ist so eine Tendenz unter uns überhaupt, in dieser Gesellschaft, es werden Nummern verteilt. Ist euch schon mal aufgefallen? Sozialversicherungsnummer. Steuernummern. Nummer, Nummer, Nummer. Und ich merke, es ist eine Tendenz, der Mensch wird nummeriert. Bei uns in der Gemeinde ist eine alte Zigeunerin, die ist weit über 80 und die hat hier im Unterarm eine ganz große Nummer aus dem KZ drin stehen. Und dann hat sie mir mal erzählt, im KZ hat sie gesagt, da hatten wir keine Namen mehr, sondern im KZ, da wurden wir bei der Nummer gerufen. Also es ist etwas Teuflisches, diese Nummerierung. Ganz anders der Herr Jesus, der Herr sagt Maria. Er hat sie beim Namen gerufen und dann kann sie sich hinwenden zu Jesus Christus und erkennt ihn und sagt, Rabuni, mein Meister. In der Geschichte sehen wir vielleicht dann etwas von einem weiblichen Überschwang oder von einem fraulichen Überschwang. Scheinbar will sie Jesus Christus fassen, sie will Jesus Christus berühren, sie will ihn, wir wissen nicht, was sie machen will, aber der Herr Jesus Christus in Vers 17 spricht dann zu ihr, Frau, oder Frau sagt er nicht, sondern er sagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Rühre mich nicht an. Und für mich ist es so ein Zeugnis, dass wir eben Jesus Christus nicht mehr kennen nach dem Fleisch. Der Herr Jesus sagt, nachdem er dem Thomas erschienen ist, sagt er, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also glückselig sind die, die ihn nicht mehr leiblich ergreifen, sondern die ihn geistlich ergreifen können. William MacDonald sagt zu dieser Stelle, Matthäus hat den Herrn Jesus durch seine Augen gesehen, Markus durch die seinigen, Lukas hat ihn durch die Augen des Lukas gesehen, Johannes hat ihn durch die Augen des Johannes gesehen, aber wir sehen den ganzen Reichtum Gottes in Christus Jesus. Du kannst durch all diese Schreiber des Neuen Testamentes, kannst du Jesus Christus erkennen. Ihr glaubt an ihn, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 8, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Jesus ist jetzt, auch für uns natürlich, so wie damals schon für diese Maria Magdalena, ist jenseits jeder menschlichen Existenz. Aber lass mich noch eines sagen zu Thomas. Thomas sagt er ja ausdrücklich, rühr mich an. Lege deinen Finger in meine Wunde, in meine Seite. Und ich denke, Thomas ist aber ein Sinnbild. Ich will es aber heute Morgen nicht ausführen. Thomas ist ein Sinnbild für die Juden, die am Ende der Tage, Sacharja Kapitel 11, die den anschauen, den sie durchstochen haben. Und sie werden Jesus leiblich sehen. Und Sacharja, der Prophet, sagt, und sie werden klagen. Ein großes Wehgeschrei wird sein. Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Aber preis den Herrn, wir dürfen ihn in diesen Tagen geistlich anschauen. Und Maria Magdalena ist schon eine der Ersten, die eben diesen geistlichen Blick haben durfte und haben konnte. Und dann sagt Jesus, ich fahre auf, und das ist auch ein Teil seiner Botschaft, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Hier sagen die Zeugen Jehova, ihr seht hier, Jesus ist gleich wie ein Mensch. Muss leider sagen, Jesus sagt nicht an dieser Stelle, ich fahre auf zu unserem Vater und ich fahre auf zu unserem Gott, sondern er sagt ausdrücklich, ich fahre auf zu meinem Vater. Und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Also mein Gott ist etwas anders als euer Gott. Mein Vater ist von einer anderen Herrlichkeit als euer Vater. Aber in Vers 18 dann, da wird, und das ist für mich so der krönende Abschluss dieser Geschichte in Vers 18, da wird Maria Magdalena dann eine Botin Jesu Christi. Und ich denke, bis zum heutigen Tag, alle Menschen, die die Auferstehung Jesu Christi erfahren haben und alle, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, sind Boten Jesu Christi. Das Erste, Jesus gibt sich zu erkennen und der erste Auftrag, den er hat, ist der, geh doch hin zu meinen Brüdern und sage ihnen und bring ihnen eine Botschaft. Und so ist es auch in diesen Tagen. Wir sind verpflichtet, diese Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Und die erste Botin hier war eine Frau. Die erste Zeugin der Auferstehung war eine Frau. Eigentlich, wer das Alte Testament so ganz genau kennt, die Frauen waren nicht ganz tauglich als Zeugen. Aber Jesus nimmt eine Frau und verkündet mittels und durch eine Frau seine Auferstehung. Also, was mich diese Geschichte auch lehrt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Es ist nicht deine Bildung, es ist nicht deine Stellung, sondern wen der Herr Jesus erwählt, den erwählt er. Und hier hat er eine Frau erwählt, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hat. Die hat er erwählt und hat gemacht zum Zeugen. Es ist nicht entscheidend die Hautfarbe, es ist nicht entscheidend die Herkunft, es ist nicht die Bildung. Sondern der lebendige Gott, der schaut in ein Herz hinein. Und entsprechend sendet er. Er sendet. Oh, ich kann euch Zeugnisse sagen von Männern, von Frauen, wo du sagen wirst, der? Heute wäre normalerweise hierher gekommen, ein Zigeuner, um zu predigen. Er ist zum Glauben gekommen im Jahr 1995 bei uns. Als er zum Glauben gekommen ist, hat er 2 Jahre, also so zusammengezählt, so 2 Jahre Volksschule hinter sich. Ja? Und dann ist er zum Glauben gekommen und konnte eigentlich nicht, ein bisschen konnte er schon lesen. Und mittels der Bibel hat er dann angefangen lesen zu lernen, richtig flüssig zu lesen. Und heute ist er Ältester und ein Prediger des Evangeliums. Leiter oder Mitleiter unserer Gemeinde. So ist Gott. Gott erwählt, was in den Augen der Welt nichts ist, um das Hohe, das Erhabene, das Gebildete, das Eingebildete auch zu Schanden zu machen. Es ist jetzt kein Makel, dass du eine Bildung hast. Aber deine Bildung zeichnet dich nicht aus vor Gott. Deine Bildung zeichnet dich nicht aus. Wenn du denkst, du bist irgendwo auch hier in der Gemeinde, wenn eine hier ist, die denkt, oh, ich bin besser, ich bin gebildet. Du kannst nicht gebraucht werden vom lebendigen Gott. Es gibt kein Ansehen der Person. Maria Magdalena, eine Zeugin Jesu Christi. Ich muss euch noch ein Zeugnis erzählen. Ich bin zum Glauben gekommen 1982, ich habe es gesagt, und 1981 ist ein Bruder zum Glauben gekommen, der hieß Karl Belli. Den Namen darf ich hier sagen. Der ist zum Glauben gekommen und auch er, so wisst ihr, irgendwie ein Abschluss auf einer Volksschule. Lesen, ja, ging so. Der war im Landkreis Donau-Ries, das ist im bayerischen Schwaben da unten. Und ich kann euch was sagen, der halbe Landkreis wusste, der Karl Belli, das ist ein gläubiger Mann. Weil er hat zu jeder Tag und zu jeder Nachtzeit Zeugnis gegeben von Jesus Christus. Seine Frau hat zu mir mal gesagt, mit dem Karl brauche ich nicht mehr einkaufen zu gehen, weil ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus aus dem Supermarkt. Und wenn ich draußen bin, dann kann ich am Auto warten und warten und warten, weil er muss ja reden mit jedermann. Und vor ein paar Tagen, und ihm ist schlechter gegangen, vor ein paar Wochen haben seine Kinder dann zu ihm gesagt, Vater, wie wollen wir den 80. feiern? Dann hat er so in einem breiten Schwäbisch gesagt, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich mit 80 noch hier unten rumkrattel. Also auf Deutsch, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich hier mit 80 noch auf der Erde bin. Und siehe da, vor 3 Wochen hat ihn der Herr zu sich geholt. So ist Gott. Oh, ich könnte euch viele Zeugnisse erzählen. Wir unterstützen einen Missionar im Südsudan. Er kommt aus dem Slum. Aus dem Slum in Nairobi. Da ist er aufgewachsen. Aber er hat außerordentliche Fähigkeiten. Es ist so ein Typ, der in 4 bis 8 Wochen eine Sprache lernen kann. Er spricht, 2 Wochen war er in Deutschland, noch 2 Wochen, er spricht perfekt Deutsch. Er hält jeden Missionsvortrag in Deutsch und im guten Deutsch. So ist Gott. Und er unterstützt, er ermutigt die Gemeinden, die Ältesten, den Dienst zu tun. In einem ganz, ganz schwierigen Umfeld. In großer Hitze, mit großer Mangelernährung. Aber Gott, der lebendige Gott, gebraucht ihn. So ist Gott. Gott erwählt, und das will ich jetzt noch am Ende lesen, 1. Korinther, Kapitel 1, 9. Maria Magdalena steht eben auch für diese Botschaft. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist. Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wenn sich jemand rühmen kann, und wenn du dich rühmen kannst, dann kannst du dich nur des Herrn rühmen. So ist der lebendige Gott. Er nimmt eine Frau, nach dem Gesetz sogar nicht mal tauglich als Zeugin. Eine Frau, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hat. Und diese Frau, die nimmt er, beauftragt sie, den Jüngern die Botschaft zu bringen, dass er lebt, dass er auferstanden ist und dass er lebt. So gewaltig und so groß ist unser Gott. Und deswegen habe ich Hoffnung für jeden, dass er wirklich von Gott gebraucht wird. Wende dich zu ihm und er wird sich zu dir wenden und er wird dich gebrauchen. Gerade in diesen Tagen, ich kenne ja viele Aramäer, ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt kennt, Aramäer. Ich habe heute schon gesagt, die meisten Schriftzeichen im Arabischen und auch im Persischen, die kommen eigentlich aus der aramäischen Sprache. Und ich kenne viele Aramäer. Und etwas zeichnet dieses Volk aus, es sind wirklich Zeugen Jesu Christi. Es sind Zeugen Jesu Christi. Und ich glaube, einer von ihnen hat Folgendes gesagt. Oh Toni, wir sind nicht Querdenker, wir sind Kreuzdenker. Ich denke, das ist die Botschaft dieser Tage. Wir sind Kreuzdenker. Wir reden, Jesus ist gestorben. Wir reden davon, Jesus ist auferstanden. Jesus ist lebendig. Jesus Christus wird wiederkommen. Das ist unsere Botschaft. Und alle anderen Botschaften, die sind nicht tauglich. Möge Gott es geben, dass ihr in Einheit unter der Herrschaft Jesu Christi zusammensteht. Er ist der Herr. Und er hat ein Verlangen, er hat eine Sehnsucht, dass diese Menschheit, die verloren ist, dass diese Menschheit errettet wird. Ich war im Krankenhaus, ich habe schon erzählt, und vor mir der Fernseher. Und ich will euch was sagen. Ich war erschüttert. Wir haben zu Hause keinen Fernseher. Ich war erschüttert von der... Oh, ich kann es gar nicht sagen. Ich war erschüttert von der Morallosigkeit, von der sexualisierten Gewalt, von den Drecksbeziehungen. Ich war erschüttert, was in unseren öffentlich-rechtlichen Medien vorhanden ist. Und ich kann euch noch was dazu sagen. Je später die Zeit wird, desto schlimmer wird's. Ich konnte nicht hinschauen. Aber preis den Herrn, wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade überströmend. Und diese Botschaft, die gilt für uns. Und deswegen auch bekehren sich in den Tagen doch viele Zigeuner. Sünde ist mächtig, die Gnade ist überströmend. Und gerade den Bruder, von dem ich erzählt habe, den gebraucht der Herr in einer wunderbaren Weise. Alte Männer auf dem Totenbett, in der letzten Stunde ihres Bewusstseins, bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wir haben es zweimal erlebt, für Männer, die wir gebetet haben, auf dem Totenbett, Jesus ist der Herr. So gewaltig ist unser Herr. Preis den Herrn. Stimme auf. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier Gemeinde Gottes baust. Ich will dir ganz besonders auch danken dafür, dass diese Gemeinde ein Zeugnis hat von dir, dem lebendigen, auferstandenen Herrn. Ich will dir ganz besonders auch danken, Herr, dass du hier in dieser Gemeinde Nationen zusammengeführt hast. Herr, es ist so ein Reichtum, es ist so ein himmlischer Reichtum schon, wenn Menschen aus verschiedenen Herkünften, aus verschiedenen Nationen, mit verschiedenen Zungen dich, Herr Jesus Christus, lobpreisen. Herr, und möchte so bitten, dass du auch diese Gemeinde zum Zeugnis setzt. Herr Jesus, es ist meine Bitte, dass du diese Gemeinde gebrauchst, um ein Licht zu sein in der Dunkelheit. Herr, Salz der Erde. Herr, segne jeden Einzelnen hier mit einem Verlangen zum Zeugnis. Herr, dass die Brüder, die Schwestern hier in dieser Gemeinde nicht für sich selber leben, sondern dass sie leben, Herr Jesus Christus, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen.